Hand. Nochmal. Die Herstellung des Halböls oblag den Priestern und das Halböl war ein Duftöl. Im ersten Buch der Chronik, Kapitel 9, wird geredet von den Priestern, die die Balsamöle mischten, herstellten. Und in den Sprüchen heißt es, tote Fliegen machen das Öl des Salben, des Mischers stinkend. Das heißt, eine Fliege, ein winziges Insekt, ein unreines Tier, was an Aas und an allen möglichen faulen Sachen zu finden ist, wenn auch nur eine Fliege in so ein kostbares Öl geraten ist, die fressen ja überall von, die lecken Leckeres in Ekliges, und wenn eine da reinrutscht und der nicht sorgfältig darauf aufpasst, dass solche Verunreinigungen aus dem Salböl bleiben, dann wird etwas Heiliges nicht bloß verderblich, sondern eklig. Okay. Gut, aus den Sprüchen. Das waren das, aus den Sprüchen des Predigers. Danke. Das ist also wichtig. Wir können, wenn wir Dinge heiligen, nicht über kleine Verunreinigungen einfach so lecher weggehen, ihr Lieben. Denn das ist das Wesen von Weihe, dass es ungeteilt ist. Ja. Genau. Genau. Baal-Sebub. Genau. Ich glaube nicht, dass das, also dass eine Fliege als Sünde zu bezeichnen ist, sondern eben, es ist eine Unreinheit. Also unreine Geister und solche Dinge. Tatsächlich, der Satan oder ein Synonym für den Satan ist Baal-Sebub. Ja? Schlecht eingedeutscht Beelzebub. Man denkt, dass es irgendwas mit einem Bub, zu tun hat. Ja? Beelzebub. Beel oder Baal-Sebub. Baal ist das aramäische Wort für Herr und Sebub sind die Fliegen, Herr der Fliegen, Baal, Sebub. Ich glaube im Hohenlied heißt es, fanget uns die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ja. Es sind die Kleinigkeiten, die das Heilige verderben. Ich schreibe ja in christlichen Foren mit und eine der immer wieder gestellten seelsorgerlichen Fragen ist, wie weit kann ich gehen, bis oder wenn? Zum Beispiel, wie weit kann ich gehen, vorehelich mich mit meinem Partner einzulassen? Ehe das gefährlich wird, also sexuell gesehen. Und es ist eine tiefe tiefer Trieb in vielen Menschen, bis zur Grenze des gerade noch so Erträglichen oder Erlaubten zu gehen. Und wer auf dieser Spur ist, hat die Heiligung vergessen. Der ist davon weggegangen. Das ist also die Frage der Heiligkeit oder der Weihe wird dadurch zerstört, dass ich sage, was geht denn gerade noch? Denn das frage ich nicht aus Liebe, sondern, genau, ich lande dort im Gesetz, ich suche irgendeinen Punkt und den werde ich, wenn ich auf dieser Spur bin, immer noch versuchen weiter rauszuschieben und weiter rauszuschieben. Ich sage mal, das ist ungefähr dieselbe Frage, als sage, wie weit kann ich mit anderen Frauen gehen, ohne meine Frau dabei zu betrügen? Das ist wirklich, also da würde man diese Frage ja auch nicht stellen, oder dort merkt man ja, wie schräg so eine Frage ist. Aber im Blick auf Gott meint man, dass diese Frage legitim ist. Wie weit kann ich gehen? Und das ist eine Frage, die nicht der Heiligkeit Gottes entspricht, ganz eindeutig nicht. Sondern Da ist nicht das gerade noch Erlaubte, das, was das zerstört, sondern schon das gerade schon nicht mehr aus Liebe und aus Hingabe getane. Schon zerstörerisch. Ich sage das bewusst nochmal, dass wir jetzt nicht denken, ja, nun ist es ja doch so, wir dürfen gar nicht. Aber eben umgedreht von dem, was ich heute Nachmittag ausgeführt habe, wenn Gott uns alles gibt und wir uns im Gegenzug ihm alles schulden, und ihm alles schulden heißt, unsere ganze Hingabe gefragt ist, dann bedeutet das ja gerade, dass wir von Gott nicht mehr alles kriegen, also nicht in der Lage sind, von Gott in Anspruch zu nehmen, wenn wir uns nicht so radikal ihm ausliefern oder ihm zur Verfügung stellen. Dann geht es nicht, dann empfangen wir nicht mehr. Und das ist das Tragische daran. Und das hat diesen Spruch geprägt, den ich ja oftmals schon gesagt habe. Das Gute ist der größte Feind des Besten. Viele Menschen denken, das Schlechte ist der Feind des Guten. Ja, das ist auch. Aber das Gute ist der größte Feind des Besten. Das Beste ist das, was Gott für uns bereitet hat. Und da hindern uns nicht zuerst die Sünden. Dafür gibt es eine Regelung. Ja, dafür ist Jesus Christus gestorben. Die wollen wir, wenn der Geist Gottes uns erweckt hat, auch loswerden. Ja, vom Bösen wollen wir uns fernhalten. Aber dann hängen wir am Guten fest. Das heißt an uns selbst. Also das, was wir am schwersten aufgeben wollen, bei unserer Hingabe, das, was woran wir am heftigsten hängen, das sind unsere scheinbar guten Seiten. Ja, also das, was uns am meisten hindert, die Fülle Gottes zu kriegen, das sind unsere vermeintlich guten Seiten, an denen wir so festhängen. Bei dem einen ist seine Klugheit, beim anderen sein Geld, beim dritten ist es der Erfolg, beim vierten ist es das Ansehen in der Welt, beim fünften ist es die Gesundheit, beim nächsten ist es die guten Beziehungen zu anderen Leuten und so weiter und so weiter. Unsere Fähigkeit, uns in der Welt zu behaupten, bei niemandem anzuecken und so, das, was scheinbar den Weg unseres Lebens ohne Gott erfolgreich macht. Das ist der größte Feind der Hingabe. Und das ist der zweite Schritt, den Gott bei einem Menschen, den er erweckt hat, durch seinen Geist machen muss. Nämlich, der erste Schritt ist was? Was ist unser erster Schritt? Buße. Buße, Umkehr. Und der zweite Schritt? Also Umkehr von unseren Sünden. Der zweite Schritt ist die Buße von dem toten Werk. Die Buße von den toten Werken, so heißt es im Hebräerbrief. Das ist die Umkehr von unserem guten Wollen und von, ich sage das so, für mich selber habe ich das immer gesagt, wenn Gott mir was aufgetragen hat oder mich was gewiesen hat zu tun in den ersten Jahren meines Christseins, dann hatte ich immer noch einen Verbesserungsvorschlag. Und peinlicherweise hat Gott sich nie darauf eingelassen. Und viele Werke, die er geplant hatte, sind ungetan geblieben, weil ich damit nicht übereingestimmt habe. Ich wollte es ja noch besser haben wie er. Als ob er auf mein Scheiß Ideen angewiesen gewesen wäre. Und dahinter steht Stolz, dahinter steht Rebellion. Das sind die faulen Dinge, die die Heiligung zerstören. Und ihr Lieben, davon müssen wir weggereinigt werden. Was ist der Weg, den Gott dafür hat? Was ist alles ans Kreuz bringen? An der Stelle wird unser Leben gekreuzigt. Also, das kann man nicht ans Kreuz bringen wie die Sünden, dass man sagt, ich beichte das oder jenes. Dort bringen wir. Da werden wir ans Kreuz genagelt. Mit dem Christus gekreuzigt. Wisst ihr, was das heißt? Da stirbt was in uns. Da sterben wir. Da stirbt unser Eigenwille. Da stirbt unsere Selbstbehauptung. Und erst wer das hinter sich hat, ist ein geheiligter Mensch. Da wird ja immer gestritten, auch seit Jahrhunderten in der Christenheit, kann ein Mensch, also heißt heilig dann nicht mehr zu sündigen oder sowas? Ja, das heißt es, und zwar auf eine ganz einfache Weise, weil ein Toter nicht sündigen kann. Über einen Toten hat die Sünde keine Gewalt. Und das ist das, was Gott mit uns machen muss. Er muss unser altes Leben kreuzigen. Und wir müssen bereit sein, das kreuzigen zu lassen. Denn das ist eine Sache, die macht er nicht mit Gewalt, nicht ohne unsere Einwilligung. Das heißt aber wirklich, dort stirbt alles, worauf wir sonst stolz sind, ab. Paulus beschreibt das ganz präzise im dritten Kapitel vom Philipperbrief. Alles, worauf ich stolz war, habe ich für Dreck geachtet. Ja, ich achte es für Kot um der Erkenntnis Christi willen. Das sind keine Sprüche, das ist keine Rhetorik oder Polemik. Das ist Wahrheit. Und das ist bis heute so zu erleben. Und wenn es heißt, wir sind mit dem Christus gekreuzigt, dann muss ich sagen, das ist kein schöner Tod. Das ist kein schneller Giftspritze. Man schläft ein und morgens wacht man geheiligt auf, sondern das ist ein langsames Ausbluten. Das ist ein sich aufbäumen unseres Wesens. Das ist ein Erstickungstod. Das ist eine Qual. Und trotzdem ist es nicht billiger zu haben. Das ist Heiligkeit. Das ist der Preis der Heiligkeit. Dass unser eigenes Ich abstirbt. Das Ziel ist, dass Christus alles sei in allem. Ja?
Gibt es eine Beschreibung, wie er das erlebt? Das ist eine Zeitleitung, wo man schon ein paar Wochen lang total innere Leere hat und es gerade aushält. Das ist schon was.
Ich habe von einer meiner Sphären gesagt, dass manche das Glück haben, mit einem Bekehrungsgebet sind sie wirklich völlig völlig gekreuzigt und die eigenen, der Stolz, der Eigenwille, die Eigenliebe, die eigenen Wunschvorstellungen, alles weg. So, aber bei den meisten ist es ein langsamer Weg, so Schritt für Schritt. Und ich dann erlebe, ist das schon, jedes Mal stirbt ein Stück.
Es ist immer ein langsamer Schritt, Weg. Ja. Es geht nicht mit einem Schlag. Das geht nicht mit einem Schlag. Also es stirbt keiner am Kreuz vor Schock, sondern es ist wirklich, es geht alles dagegen. Es geht, man quält sich, aber kommt nicht raus. Und man merkt irgendwann, man wird immer schwächer. Ich hatte ein richtiges Bild gehabt. Also Gott hat mir das in einem realen Erlebnis, also nicht in einer geistigen Vision, sondern in einem realen Erlebnis gezeigt. Es ist das Eingewickeltwerden eines, es ist das sich verfangen eines Brummers in ein Spinnennetz. Der kämpft und kämpft und kämpft, um rauszukommen, und der dann irgendwann gebissen wird, und dann kämpft er erst recht nochmal und dann erlahmt seine Kraft, dann wird er eingewickelt. Und er ist noch nicht tot, erst. Ist so, das ist diese Art zu sterben.
Ist das
eine ja. So, ja. Genau, bis man nicht mehr das zurückholen will.
Ja, das ist das Leben. Das ist verrückt an der Sache, ist ja. Dass, wie Frank schon sagt, dass Gott das ja nicht einfach mit uns macht, sondern er braucht unsere Bereitschaft dafür. Das ist sogar noch viel schlimmer. Du musst sogar manchmal darum ringen und dich nach ihm aussprechen und darum flehen, dass er es tut. Weil du merkst, dass dein eigenes Ich sonst zu stark ist und wieder Überhand gewinnt. Also man muss sogar darum bitten und betteln, sich nach ihm aussprechen, dass er es überhaupt tut mit einem.
Ja, also ich dass das immer wiederkommt.
Nein, das ist ein Prozess. Genau, das ist ein Prozess, der sich nicht in 3 Stunden vollzieht, sondern der eine längere Quälerei ist. Es mag uns nicht gefallen, es kann uns auch nicht gefallen, trotzdem ist es der.
Doch, es gefällt, weil wenn man die Erkenntnis hat, dass das Ganze, was man selber ist, dass das nicht glücklich macht, dass man damit nie die Fülle kriegt.
Ja.
Das ist ja was auch noch gut, ne?
Ja.
Die Reichen wollen immer reicher werden, die Schönen immer schöner und so weiter und so fort. Also sie werden damit nicht glücklicher. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr, aber die Fülle kriegen sie trotzdem nicht. Daher lohnt es wirklich nicht, nach dem irdischen Leben zu trachten und zu streben, sondern immer diese Erkenntnis hat, dann ist man ganz schuld, wenn man merkt, dass es für mich eigentlich immer mehr spielt.
Also es ist daran zu erkennen, dass ich nicht mehr gegen Gott mich auflehne. Es ist nicht damit zu verwechseln mit Passivität, ihr Lieben. Das möchte ich auch nochmal betonen. Der Gekreuzigte hängt nicht passiv an den Nägeln. Der kämpft dagegen, wirklich. Es ist, ich sage es deswegen nicht, weil Passivität führt dazu, dass der Teufel uns quält. Und manche verwechseln das miteinander, als ob das ein Werk Gottes sei. Es scheint paradox und es ist auch paradox, aber Jesus sagt trotzdem, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das, es ist wahr, für unseren Geist ist das eine Befreiung. Da merkt ihr unser aller Innerstes. Stimmt, wenn wir von Gott angehört sind, mit diesem Prozess überein. Aber für unsere Seele ist es schwer, für unser Leben, für unser Ich, für unsere... Das ist mit echt mit Gefühlen. Ja, und das ist dieser Prozess, den die Schrift beschreibt mit der Scheidung von Seele und Geist. Auf diesem Weg wird Seele und Geist voneinander getrennt, aber als ein Prozess, der so schlimm ist, weil es heißt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, was durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, und zwar in einer Weise, wie Mark und Knochen voneinander getrennt werden. Das ist das. Und es gibt nichts Schrecklicheres, also keine schlimmere Verletzung, als einen markführenden Knochen zu spalten. Das ist ein Wahnsinnsschmerz, wer sowas mal hatte. Die Knochenhaut ist ungeheuer empfindlich. Ich hatte letztlich eine Verletzung an meinem Fuß, wo die Knochenhaut verletzt war. Es ist ein rasender Schmerz am obersten Anschlag, der nicht eine Sekunde nachlässt. Ich hatte eine Dreiviertelstunde Wahnsinnsschmerzen ohne eine Sekunde Pause. Man denkt, man wird irre. So schrecklich ist das, so zerschmetternd, und das ist das Werk des Wortes Gottes, um Seele und Geist voneinander zu scheiden. Also, dass man eine Vorstellung kriegt. Es ist ein Schmerz am Anschlag. Und trotzdem bleibt dabei das Leben Gottes hier. Oder das ist das Ziel, dass das Leben Gottes in uns sich gestaltet. Und man kann es daran erkennen, dass man nicht mehr gegen Gott kämpft. Ich konnte diesen Prozess bei mir daran beobachten, dass ich im Innersten meinen Widerstand gegen bestimmte Teile oder Worte der Bibel aufgegeben habe und dass ich zu einem inneren Ja dazu gefunden habe, und zwar zur ganzen Heiligen Schrift. Und das ist ein geheimnisvoller Prozess. Und in dem Maße, wie ich das zugelassen habe, wuchs die Zufriedenheit. Dieser Friede Gottes, den ich bis dahin zwar als Floskel kannte, aber nicht als Fakt. Und ich denke, das ist ein Prozess, der in der Regel mit mehr monatiger, aber eher mehrjähriger Verzögerung nach dem Christwerden kommt. Nach der Bereitschaft, sich Gott auszuliefern, Jesus auszuliefern. Und da befinden wir uns in einer guten Gesellschaft. Denn bei Petrus hat es wie lange gedauert? Bis er an dem Punkt war? Ein Leben lang. Wenn du alt geworden bist, wird ein anderer dich gürten. Wie lange hat es bei Jakob gedauert? Das ist einer der schnellsten. 20 Jahre. Und der ist einer der schnellsten. Ja. Dieser Prozess ist wirklich, ja, das ist ein echter Prozess. Am Ende, und er war nach 20 Jahren nicht abgeschlossen, nach 20 Jahren war an dem Punkt, wo er eingebrochen ist vor Gott. Und am Ende seines Lebens, da war nochmal über 50 vergangen, da sagt er, da heißt es von ihm, er betete an über der Spitze seines Stabes. Dort war ein Mann in Übereinstimmung mit Gott. Da war ein Mann, der Autorität hatte, dass er dem Pharao begegnet. Das ist nämlich die Kehrseite dieses Prozesses, dieses Bruches, dass die Autorität Gottes auf dem Geweihten ist.
Ich glaube, ich erlebe das auch so. Früher, wenn ich das passiert hatte, das war da Hause drin. Ne? Aber da konnte ich in der Meinung, die Sachen, die ich heute machen muss, in der Sportliche, konnte ich damals ganz normal machen. Und heute kriege ich so ein Stechen, also so eine Schwere, ich denke, dass das öffentliche Sterben verwendet. Wenn irgendwas ist, was dann sterben muss, was früher nicht da war.
Also ja. Bevor du gläubig wirst, ist das nicht.
Ja, aber ich habe einen kleinen Trost für alles, was ich dazu gemerkt habe im letzten Jahr. Was würde die Autorität alleine nicht haben? Haben wir sie mit Geschwistern beten? Also die Fürbitten, die bewirken so viel im Reich, also in der unsichtbaren Welt. Das ist so viel. Die Anna Menzel-Ferrell, die ich gerade zitiert habe, die hat in ihrem Buch geschrieben, dass sie hat früher Voodoo-Zauber gemacht, bevor sie sich bekehrt hat. Und sie sagte, wenn wir wüssten, wie die Dämonen zittern, wenn die Christen beten, dann würden die Christen nur noch beten. die Macht, die wird total unterschätzt. Und ich habe das selber wirklich jetzt immer und immer wieder erlebt, da wo mir die Autorität noch fehlt. Wenn viele Geschwister mitbeten, dann verändert sich was. Da gehen wirklich die Dämonen zurück. Also es ist wirklich total sichtbar. Ich bin ja gerade im Scheidungskrieg sozusagen. Und da ist eben auch eine dämonische Behaftetheit auf der anderen Seite. Und wenn da viel Gebet in den Weg gebracht wird, dann weicht der Widerstand. Das ist in sich zusammen. Also da kann man sich nur alle ermutigen, dass wir immer füreinander beten. Dass wir uns die Gebet an die mitteilen. Und da bin ich beschlossen, dass der Gebetsteil der Donnerstag ist ganz toll, das Tag, das ihr also eingebracht hat in die Gemeinde, das bildet total viel.
Der Buch hier von Abraham, Isaac,
ja.
Der gut beschriebenen
Jakob. Ja. Das ist Gottes natürliches Wirken an uns. Ich bin sehr traurig, dass viele, die Christen genannt werden, die nach dem Namen Jesu genannt werden, auch nicht im Ansatz in diesen Prozess hineinkommen. Das ist überaus tragisch. Dass man sich eben mit so ein bisschen begnügt, dass das eigentlich mehr einer Immunisierung gleicht als einer Fülle oder einer Ausgießung. Wir gehen ins Kapitel 30 in dem zweiten Buch Mose. Da wird nämlich in einem Abschnitt über dieses Salböl generell geredet. Und zwar heißt es dort ab dem Vers 22, 2. Mose 30, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, du nun, nimm dir Balsamöle, bester Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossener Myrrhe, und die Hälfte davon, 250 Schekel, wohlriechenden Zimt, ferner 250 Schekel Würzrohr und 500 Schekel Zimtblüten, nach dem Schekel des Heiligtums dazu ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. Und du sollst damit das Zelt der Begegnung und die Lade des Zeugnisses salben, auch den Tisch und alle seine Geräte, den Leuchter und seine Geräte und den Räucheraltar, sowie den Brandopferaltar samt all seinen Geräten, das Becken und sein Gestell. So sollst du diese Dinge heiligen und sie sollen hochheilig sein. Alles, was sie berührt, ist geheiligt. Oder das heißt, gehört dem Heiligtum. Also das verfällt dann dem Gebrauch Gottes. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie dadurch heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Zu den Söhnen Israel sollst du so reden, ein Öl der heiligen Salbung soll dies für mich sein, für alle eure Generationen. Auf den Leib eines Menschen darf man es nicht gießen und ihr dürft nichts herstellen, was ihm in seiner Zusammensetzung gleich ist. Heilig ist es, heilig soll es euch sein. Wer sonst eine Mischung wie diese herstellt oder etwas davon auf einen Fremden streicht, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Punkt. Und dann gibt es noch das Räucherwerk, was also für das beständige Räucheropfer gebraucht wurde. Es steht hier, welche Zusammensetzung oder welche Menge das ist. Und das Erste, was auffällt, ist, dass das unglaublich viel ist.
Das ist doch viel Seiten.
Das ist eher, ein Kanister voll als eine Tasse. Oder eine Wanne als nur ein Krug. Und vielleicht wird das jetzt deutlich, was das heißt. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend. Es ging nicht um so eine Kleinigkeit, die man leicht im Blick hat. Es ging nicht um so ein Tälerchen voll, was man dann miteinander verreibt. Ja, wo man gut aufpassen kann, dass er nichts reingerät. Es geht um eine große Menge, die sorgfältigst ausgesucht, geprüft und miteinander vermengt werden musste. Und da gab es noch keinen Mix oder sowas. Und wer weiß, wie schwer es ist, in Öl etwas zu lösen, der hat ungefähr eine Vorstellung, was das für ein Dienst war. Und dass es dazu richtig ein Priestergeschlecht braucht, also richtig fest abgestellte Männer aus einer bestimmten Familie, die Generation um Generation diesen Dienst getan haben. Denn diese Stelle, 1. Buch der Chronik, ist die Zeit Davids. Da sind von hier aus gesehen fast 500 Jahre vergangen. Wichtig ist, diese Zusammensetzung wird nicht nur dem Mose gesagt, sondern auch mittels Gesetzbuch bekannt gemacht. Und trotzdem ist es verbunden mit der Auflage, dass kein Mensch etwas Vergleichbares herstellen sollte, weil das alleine Gottes Sache ist. Und trotzdem bin ich sicher, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die in der Versuchung standen, das heilige Öl nachzuahmen. Ich sage das deswegen, weil das Heilige, was Gott ausgießt, sein Geist, wirklich sein Geist ist. Und es trotzdem bis heute Menschen gibt, die versuchen, das nachzumachen. Das ist eine tragische Sache. Denn das Salböl ist tatsächlich ein Bild des Heiligen Geistes. Regel Nummer 1, niemand sollte etwas davon nachmachen. Regel Nummer 2, es war der Verfügbarkeit der Menschen entzogen. Keiner durfte das auf etwas anderes als dem bestimmten Zweck benutzen. Diese Regeln gelten bis auf den heutigen Tag. Nicht mehr im Blick auf solches dingliches Öl, sondern auf das, was es nämlich bedeutet, auf den Geist Gottes. Er entzieht sich unserer Verfügbarkeit und er darf nicht nachgeahmt werden. Wir haben unter Neuen Bund, also im Neuen Testament, eine krasse Geschichte, wie das nicht beachtet worden ist. Welche Geschichte ist das? Genau, Simon der Zauberer. Das ist ein bekehrter Mann. Wollen wir mal die Geschichte angucken? Finden wir in der Apostelgeschichte. Im Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Ich lese wieder ein paar Verse. Und zwar war das direkt nach der Steinigung des Stephanus, also noch früh in der Geschichte der Gemeinde. Philippus ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Eindeutig ein bekehrter und getaufter Mann. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Wohlgemerkt, zweite Erfahrung. Eindeutig, zeitlich abgegrenzt von der Bekehrung. Es ist nicht wahr, wenn heute gelehrt wird, dass Bekehrung und Geistempfang ein und dasselbe ist. Das stimmt nicht. Dann legten sie, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Woran haben sie das gemerkt? Nee. Sie waren getauft. Und woran haben sie gemerkt, dass der Heilige Geist nicht auf sie gefallen war? Genau. Sie beteten nicht in Sprachen. Man kann den Charismatikern vorhalten, was man will, aber an der Stelle bleiben sie bei der biblischen Lehre, dass nämlich das Reden in Sprachen das Zeichen der Geistestaufe ist. Der Heilige Geist war noch nicht, also noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Auch das sind zwei Schritte. Sie beteten, dass sie den Geist empfingen. Dann legen sie ihnen die Hände auf und dann kriegen sie ihn. Es gibt andere Arten, den Geist Gottes zu empfangen, also nach biblischem Zeugnis, aber das ist eine davon. Eindeutig. Auflegen der Hände der geheiligten Männer. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Das war einer, der hat nicht gewartet, bis er berufen wird. Der war dienstbereit, oder? Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Wie kann das sein, dass ein bekehrter und getaufter Mann voller Bosheit und Banden der Ungerechtigkeit ist?
wenn man sich entscheidet, den Weg mit Gott zu gehen, dass man sich ja erst hat und danach beginnt ja erst der Weg. Man ist ja, also man macht sich ja, also man...
Genau, man ist nicht fertig.
Erst wird dann richtiger Christ und lässt sich dann taufen, sondern die Taufe ist ja als erstes.
Richtig. Und trotzdem ist das Wort ein unglaublich hartes. Und ich setze das bewusst in den Zug unseres Themas, der Salbung. Und die Bosheit seines Herzens ist die Verfügbarkeit des Heiligen Geistes. Da geht es noch nicht mal um ihn und um sein Ansehen, sondern er möchte etwas, was Gabe Gottes ist, austeilen nach eigenem Geschmack, nach eigenem Gusto, nach eigener Entscheidung. Das ist diese Banden der Ungerechtigkeit. Genau. Gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Das heißt, obwohl er Christ geworden ist, obwohl er getauft ist, obwohl er sich zur Gemeinde hält und sich an Philippus mit ranhängt, ist dort, wo ihm die Gemeinde in Vollmacht begegnet, erst das aus ihm herausgesprudelt, was eigentlich noch in ihm ist. Und ich behaupte mal, das hängt ein Stück damit zusammen, dass Philippus diesen Dienst alleine getan hat. Er hat diesen Dienst in Vollmacht getan und trotzdem alleine. Ungewöhnlich, weil Jesus seine Jünger vorneweg gelehrt hatte, gemeinsam zu gehen. Und die Apostel kommen gemeinsam. Philippus war aber brennend. Es gibt solche Situationen, wo jemand brennt wirklich. Er hat was auf dem Herzen. Er wird getrieben vom Geist Gottes. Die anderen sind noch nicht so weit oder er kann nicht warten. Er beginnt einen Dienst. Wenn die Gemeinde das dann nicht aufnimmt, ist dieser ganze Dienst zutiefst gefährdet. Haben wir selber erlebt. Geh auf ein Missionsfeld, wo einer was anfängt. Wenn er dann nicht auf die Gemeinde hört, wird alles zerstört. Wirklich, das ist eine feststehende Sache, ganz überall beobachten in der ganzen Schrift und in der ganzen Kirchengeschichte. Aber das, was eben hier das Gefährliche ist, ist der Versuch, den Geist Gottes verfügbar zu machen. Und das ist gerade das, was Gott Jahrhunderte vorneweg schon verboten hatte. Auf keinen Fremden sollst du es bringen. Wenn Simon darin aufgewachsen wäre, nämlich im Wort Gottes, statt in seiner Zauberei, dann hätte er das gewusst, dass das nicht geht. Wenn einer so ein hochgradiger Zauberer ist, dann hat er das nicht von sich innen heraus, dann hat er von anderen gelernt. Das heißt, der hat, ich behaupte mal, die Kabbala gelesen, also die jüdische Zauberlehre, die sich auf Salomo stützt, der war in dieser esoterischen Weisheit ausgebildet, sonst hätte er nicht so eine ganze Stadt auf den Kopf stellen können. Und das heißt, er hat sich aus der falschen Quelle genährt. Und dann, als es darauf ankommt, weiß er nicht, was Gott will. Das sage ich für uns, ihr Lieben. Wenn jemand mit dem Wort Gottes aufgewachsen ist, dann hat er einen entscheidenden Vorteil. Der Geist Gottes wird das Wort Gottes in ihm lebendig machen zur richtigen Zeit. Spätestens, wenn er dann Jesus Christus angenommen hat, dann wird das in ihm lebendig werden. Ich habe das selber erlebt. Ich bin von klein an aufgewachsen mit dem Wort Gottes. Und ich fand es wirklich, meine ganze Kindheit und Jugend über, langweilig. Ich konnte es nicht verstehen, dass mein Großvater sich das jeden Morgen eine halbe Stunde antut. Ich habe den bewundert für seinen Enthusiasmus, aber ich konnte es nicht verstehen, weil der Geist Gottes es noch nicht lebendig gemacht hatte. Ich habe das gelesen wie ein Lehrbuch, also wie ein Schulbuch. Klar gab es was Interessantes hier oder dort, aber ich war jede Bibelstunde immer wieder erstaunt. Ich habe gedacht, na, die haben aber viel gelernt und dass die das dann so erzählen, sich gegenseitig. Ich habe auch gemerkt, dass sie sich gefreut haben, also die älteren Brüder bei uns in der Gemeinde, über die Entdeckung, die sie gemacht haben. Aber ich war der Meinung, das haben die sich alles angelesen aus anderen Bibelbetrachtungen oder aus theologischen Büchern. Das war richtig meine Überzeugung. Gestaunt, ich habe gedacht, das kriegst nie hin. So viel kriegst du nicht Disziplin aufgewendet, um das auch alles zu lernen. Dann hatte ich die Idee, ich gedacht, okay, wenn ich groß bin, ich weiß, was ich mache. Ich werde alles, was die Bibel meint, einmal aufschreiben. Dann weiß man das für alle Zeiten, dann lernt man das und dann ist es gut. So, solche Ideen kann man nur kommen, wenn man nicht weiß, dass der Geist Gottes ein lebendiger Gott ist. Ein lebenschaffender, lebensprühender. Und dann, als der Geist Gottes auf mich gekommen ist, ich habe die Begebenheit heute erzählt, nachdem ich Gott gebeten habe, begann ein Prozess, dass das Wort Gottes mit einmal lebendig wird. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe zu der Zeit dann schon aus Disziplin auch Andacht gemacht, aber es war jeden Morgen eine Qual, wirklich. Ich habe dann die Losung gelesen, irgendwann den hohen Anspruch, den ich aus meiner Gemeinde mitgenommen hatte, nämlich immer spontan vom Geist Gottes geleitet werden, hatte ich dann schon beiseite gelegt, habe ich gemerkt, das kriege ich überhaupt nicht hin. Also musste ich mir ein Andachtsbuch nehmen und Schritt für Schritt gehen. Und da kann ich mich gut erinnern, dass wie der Geist Gottes mit einmal das Wort Gottes lebendig gemacht hat. Oh, ich war fasziniert. Mit einmal ist es lebendig. Mit einem Mal redet das Wort. Heute ist es beständig so. Das ist, der Geist Gottes wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das, was Jesus versprochen hat zu den Jüngern. Das vollzieht sich bis zum heutigen Tag. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht vorneweg aufgeben. Es muss diese Fülle der Kraft, der Weisheit, der Gnade Gottes in uns, in unserem Christenleben sichtbar werden, erfahrbar werden. Sonst werden wir das nicht durchhalten. Wir dürfen nicht denken, dass wir Masochismus und Enthusiasmus genug aufbringen könnten, uns ein ganzes Leben selber mit dem Wort Gottes zu plagen, wenn es der Geist Gottes in uns nicht lebendig macht. Dann wird es uns über. Dann komme ich zu ganz anderen Entscheidungen. Ich komme nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Ich bin darin aufgewachsen und der Geist Gottes macht dieses ganze Wort mit einmal lebendig. Bei mir war es auf eine erstaunliche Weise, dass ich mit einem Mal an Bibel Vers erinnert wurde, niemals an den Zusammenhang, sondern immer ein Abschnitt. Und ich hatte dann von anderen jungen Gläubigen, die mit mir, also zum selben Zeitraum gläubig geworden sind, ein kostbares Geschenk gekriegt. Der Name steht immer noch vorne drin. Eine Konkordanz hat zu der Zeit, als sie die gekauft haben, Ende der 70er Jahre, 120 D-Mark gekostet. Und von ihrem bisschen Lehrlingsgeld haben sie das gekauft. Zwei Schwestern haben mir da das zum Geschenk gemacht. Und das war dann neben meiner Bibel mein wichtigstes Werkzeug. Immer wenn in meinem Geist so ein Ansatz war, so ein Stückchen Bibelvers, dann wusste ich zu der Zeit noch nicht, wo das steht. Da habe ich gesagt, naja, hilf mir. Recht, Kinder Gottes zu werden, zum Beispiel. So, Recht, Kinder Gottes zu werden. Was, wo steht das und was meint das? Natürlich, was? Eins, natürlich. Johannes Evangelium Kapitel 1, was ich heute natürlich, ja. Kinder Gottes zu werden. Gucke ich unter Kinder, oh, das sind so viel Gott, brauche ich da nicht gucken, das gibt es paar 100.000 Stellen. Also gucke ich unter Kinder, ah ja, da finde ich das. Kinder Gottes zu werden, hier steht es. Johannes 1, Vers 14. Dann konnte ich nachlesen. Und so hat der Geist Gottes das in mir aufgenommene Wort Gottes lebendig gemacht. Und deswegen ermuntere ich unsere jungen Leute, sich mit dem Wort Gottes zu füllen. Das ist dann, oder das ist so lange schwierig, bis der Geist Gottes euch erfasst hat, euch gesalbt hat, dann wird dieses Wort lebendig. Aber man muss nicht bis dahin warten. Denn das kann man nämlich an diesem Mann, an Simon dem Zauberer, ablesen. Er kannte das Wort nicht. Denn sonst wäre ihm diese Stelle, die wir heute Abend miteinander betrachten, lebendig geworden. Nachdem er nämlich selber den Geist Gottes gekriegt hat. Er hat ihn gekriegt. Er hat auch den Geist Gottes gekriegt. Denn es wurde ja mit den Gläubigen gebetet. So heißt es dort. Und doch war er voller Bosheit. Warum? Weil das Wort Gottes nicht reichlich in ihm gewohnt hatte. Wird es jetzt zu schwierig, wenn ich euch so diese Kausalketten so...
Also meine Verletzung wird es nicht so deutlich, ob er den Heiligen Geist auch empfangen hat, der Zauberer. Wenn er selber auf den Zungen reden könnte. Und ich.
Ganz einfach. Auch Simon glaubte, Vers 13.
Ja.
Ja, hält sich zu Philippus.
Ja.
Dann kommen die Apostel.
Ja.
Dann beten sie.
Mhm.
Dann legen sie ihm die Hände auf.
Mhm.
Und sie empfingen. Und danach aber, danach erst, sagt Simon, als er sah, dass sie durch das Auflegen empfingen.
Aber ja, genau. Und da habe ich gedacht, erst vielleicht mal gesehen, wie das jetzt bei anderen funktioniert hat. Also nicht auch bei ihm selber. Ich habe die Vorstellung, wenn man die Geistaufe ab und den Zungen reden kann, dass man dann auch das Gute und das Böse von dem Leben.
Dazu brauche ich das Wort Gottes in mir. Nochmal ganz wichtig, ihr Lieben, wir dürfen nicht denken, dass der Geist Gottes uns in die ganze Wahrheit leitet, ohne das Wort Gottes. Und deswegen ist das wirklich existenziell wichtig, dass wir im Wort unterwiesen werden, denn das wird dem Volk Israel eingeschärft. Und zwar, ihr sollt euren Kindern die Worte Gottes einschärfen, sagt Gott dann selber. Wenn du auf dem Wege bist, wenn du im Haus bist, wenn du mit ihnen arbeitest, dann sollst du ihnen meine Worte sagen. Das ist der Auftrag für Eltern zu ihren Kindern. Und ich sage das mal als Vater, wir machen das als Eltern ja von Anbeginn unserer Familie. Ich kann nicht mehr. Ich kann meinen Kindern nicht den Geist Gottes geben. Ich kann in ihnen keine Buße wirken, gar nichts. Aber diese eine Sache will ich treu tun. Ich will ihnen das Wort Gottes einschärfen. In dem Wissen, dass wenn sie sich zu Jesus Christus umkehren und wenn der Geist Gottes dann ihr Leben beherrscht, dass er dann diese ganzen Worte lebendig machen wird. Das, so rum ist der Weg. Versteht ihr? Wir haben keinerlei Verfügung über unsere Kinder oder über deren Glauben oder sonst was. Wirklich nicht. Aber wir haben eine Verantwortung, ihnen das Wort weiterzugeben. Und dann ist es Gottes Sache, dieses lebendig zu machen. Und jeder kann sich glücklich schätzen, der Eltern hat, die ihn im Wort unterwiesen haben.
Ja, ist halt hier der Simon auf so einer esoterischen Schiene geprägt gewesen. Und wenn jetzt hier zu den heutigen Zeiten der Landeskirche ist, wird sich ja auch viele Dinge falsch ausgelegt. Also diese einfach sehr viele Sachen, sowas wie Sex vor der Ehe und solche Sachen. Also es wird alles so tolerant, so weltoffen in der Landeskirche, in vielen Landeskirchen so vermittelt. Und ich denke, da ist es nach der Erklärung dann die gleiche Verwirrung, dass dann auch nicht so klar erkannt wird, was ist denn jetzt was würde jetzt dem Willen Gottes entsprechen.
Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, denn ich erlebe, egal welche gemeindliche Prägung jemand hat, Menschen, die sorgfältig auf die Schrift achten, und ich erlebe in allen Gemeinden und Gemeinschaften Menschen, die daran sich vorbeizumogeln versuchen. Und die auch diese, sag ich mal, moderate, tolerante Auslegung suchen, fordern, wollen, was anders gar nicht zulassen. Deswegen glaube ich nicht, dass es die Frage der gemeindlichen Vorprägung ist, sondern eindeutig der Wertschätzung des Wortes Gottes. Und so rum kann man sagen, Gemeinden, die das Wort Gottes nicht hochhalten, die sind generell in Gefahr, selbst bei einer Erweckung in die Irre zu laufen. Denn Gottes Geist wirkt, wo er will, Das ist nicht machbar, man kann das also nicht so kanalisieren, dass man sagt, also weil wir jetzt Gebetsnächte machen, dann bricht bei uns eine Erweckung aus oder sowas. Das ist Gottes Zeit und Gottes Plan an den Orten, wo Gott es will, aber eine Gemeinde kann das dann aufnehmen und das Wort Gottes kann dann laufen oder es kann auch ganz schnell zugemacht werden. Und das hängt alleine an der Schrift. Und deswegen, ich wundere mich immer, das ist in Deutschland ja in der Reformation so klar gesagt worden von Luther und den anderen Reformatoren. Und gerade in diesen Kirchen wird das heute so über Bord geworfen. Das passt nicht. Und gerade in unserem Land, also das, ich will das nicht auf die Kirchen beschränken, es ist ja das ganze Land, was damals erschüttert worden ist durch diesen Zurückbezug auf die Schrift. Und das ist so wischiwaschi geworden und so schnell. Ja, das ist 2, 3 Generationen und das ist mitten aus der Mitte weggerückt worden. Eine gefährliche Zeit, auf die wir zugehen. Ich sage das nochmal, wenn, das ist immer, wenn man so konjunktiv zu bestimmten biblischen Geschichten redet, dann begibt man sich auf dünnes Eis. Aber ich sage mal, wenn Simon statt in seiner Esoterik-Literatur in der Schrift unterwiesen gewesen wäre, dann hätte ihn der Geist Gottes erinnert und hätte gesagt, Deuteronomie 28 oder 31, 30, Vers so und so. Es ist nicht verfügbar. Ah. Aber wenn er die Schrift nicht kennt, versteht ihr, das ist, was Jesus sagt. Ihr irret sehr, weil ihr die Schrift nicht kennt. Das sagt er den Pharisäern und die haben es wirklich ernst gemeint. Aber sie kannten die Schrift nicht. Deswegen ist das so wichtig, ihr Lieben. Ich freue mich über dein Wort. Tun wir es wirklich? Ist es uns wirklich so kostbar? Ich werde nicht müde, seit ich in diesem Dienst bin, die Schrift zu verkündigen. Und zwar die ganze Schrift, nicht bloß ein paar Ecken, nicht bloß das, was man gerne hören will, sondern die ganze Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Unterweisung, zur Rechtweisung. Die ganze Schrift. Und es meint ausdrücklich auch die Schrift des Alten Testaments, denn es ist die Bibel des Heilandes und der Apostel. Und dann ist heute so eine Großkotzigkeit und so, oh ja, das Alte Testament, das gilt nicht mehr. Jesus hat gesagt, es wird auch nicht ein Strichlein davon beiseite gerückt. Und eben, es ist so miteinander verknüpft. Es ist tatsächlich ein Schnitt, in dem Jesus zur Erde gekommen ist. Es ist was neu geworden, dass ihr unsere Sünde bezahlt hat und nicht mehr das Blut von Stieren und Böcken, das und das oftmalige Erinnern an die Sünde, das irgendwo verändert. Es ist anders geworden, dass er auferstanden ist. Und es ist ein neues Testament, ein neuer Bund in seinem Blut geschlossen worden. Stimmt, es ist. Und doch ist das ohne das Alte Testament überhaupt nicht zu erfassen. Jedenfalls nicht in der Länge und Breite und Tiefe und Höhe der Erkenntnis Gottes, wie das von ihm geplant ist, Epheser. Wird darauf nämlich auch Bezug genommen. Und diese hunderte Stellen, Bezüge des Alten Testamentes ins Neue, ich habe so eine Leidenschaft dafür, dass das wieder brennt in Menschen, dass man wirklich das die ganze Schrift ernst nimmt. Dann macht Gott das lebendig. Und wir werden gelehrt in allen Dingen. Das soll unser beständiges Gebet sein, dass Gott diese Männer wieder erweckt. Ich bin wirklich noch Pastoren begegnet. Erinnert euch an den Pfarrer Riedel, Marianne, du müsstest ihn noch kennen, den Vater von unserem Pfarrer. Damals in Wollin. Wenn der Andachten bei den Blaugurtschen gehalten hat. Immer Altes Testament. Immer hebräischer Kontext. Er hat uns aus seiner hebräischen Bibel die Andacht gehalten. Es gibt wenige Stunden in meinem Leben, die mich mehr erfüllt haben wie das. Direkt aus dem Kontext. Das ist, als redet Gott selber. Es gibt heute kaum noch einen Pfarrer, der überhaupt des Hebräischen mächtig ist, obwohl sie es alle lernen müssen, um überhaupt ihr Examen machen zu können. Aber keinen, der die Schrift liebt und der sich von Gott anreden lässt. Und es ist meine Leidenschaft, das so weiterzugeben. Es ist die Kraft und die Seele Gottes da drin. Soweit für heute Abend. Morgen geht's weiter. Ja.